motiviert mich dann, weil ich weiß, wir haben so ein Netz über Erlangen, wo Menschen verbunden sind, die einfach anders denken als viele andere, die einfach sehen, die Leute haben ein Recht, hier zu sein und sie haben ein Recht darauf, dass man sie unterstützt dabei und wir wollen mithelfen, sie zu unterstützen.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegt, beschwert, begeistert. Mein Name ist Carina Habeuter. Neben mir an der Technik sitzt meine Kollegin, die Annika Hoppe-Seiler. Und wir haben heute zum ersten Mal zwei Gäste eingeladen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass heute da sind die Moni Petersen, 61 Jahre alt, hier aus Erlangen, die Vorstand ist von der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung in Erlangen. Und neben ihr sitzt die Judith Lerch-Geiling, 29 Jahre alt, auch von EFI. Und sie betreut dort beim Verein den AK Hausaufgaben. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Wir haben heute zum ersten Mal einen neuen Modus für unsere Einstiegsfrage. Und zwar dürfen die beiden sich ihre Frage nicht selbst aussuchen, sondern es ist dem Zufall überlassen, was ihre Einstiegsfrage ist. Und dafür haben wir jetzt hier am Tisch unsere ganzen BE-Verben vorbereitet auf verdeckten Karten. Und ich bitte euch beide jetzt jeweils mal eine Karte zu ziehen mit einem BE-Wort. Starten wir mit dir, Judith. Was ist dein BE-Wort?
Mein BE-Wort lautet beflügelt.
Okay, dann ist die Frage an dich, Judith. Was beflügelt dich?
Also mich beflügelt in der Arbeit mit Geflüchteten, dass man einfach regelmäßig sieht, was Tolles dabei rauskommt. Wir speziell in der Hausaufgabenbetreuung unterstützen ja Kinder und Jugendliche in ihrer schulischen Laufbahn, in ihrer Ausbildung. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass auch diese Kinder ihren Schulabschluss schaffen oder eine Ausbildung absolvieren und damit in einen Beruf starten können. Und das finde ich einfach immer wieder total schön und das beflügelt mich.
Dankeschön, Judith, für die Antwort. Das macht auf jeden Fall schon mal Lust, auf mehr zu hören von dem AK Hausaufgabenbetreuung. Jetzt zu deiner Frage, Moni. Was hast du gezogen?
Auf meinem Kärtchen steht das Wort befähigt.
Ah, was befähigt dich?
Mir fällt da spontan dazu ein, dass ich dadurch, dass ich die deutsche Sprache beherrsche, befähigt bin, den Menschen, die hier als Geflüchtete zu uns kommen, zu helfen, dass sie sich im Alltag zurechtfinden, dass es das Einfachste ist, ihnen zu helfen, indem ich ihnen Sachen erkläre oder mit ihnen mitgehe, wo sie aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse nicht so richtig klarkommen. Das befähigt mich, ihnen zu helfen.
Danke auch, Moni, für deine Antwort, die den Schwerpunkt auf etwas legt, was wir, glaube ich, als ganz selbstverständlich wahrnehmen, unsere deutsche Sprache und dass wir dadurch so sprachfähig sind.
Ja, das macht so viel aus. Wir sind befähigt, die deutsche Sprache zu sprechen in all ihren Facetten und mit all ihren Feinheiten. Und im Umgang mit den Geflüchteten merkt man, wie schwierig es ist, mit dem Gegenüber zu sprechen und Gefühle auszudrücken, wenn man eben die Sprache noch nicht richtig beherrscht.
Wir hatten auch Mohammed zu Gast, einen Geflüchteten aus Syrien, in einem Podcast schon. Und auch er hat als größte Herausforderung die Sprache genannt. Und dann natürlich nochmal gerade die fränkische Sprache. Aber jetzt würde ich erstmal dich bitten, Moni, zu erzählen, seit wann gibt es denn EFI, den Verein in Erlangen?
Also der Verein an sich ist 2001 gegründet worden. Ich habe aber in alten Unterlagen meiner Eltern, die Gründungsmitglieder von EFI waren, Einladungen gefunden von 1995, wo schon Hauptamtliche der AWO, Ehrenamtliche, die als Flüchtlingsbegleiter aktiv waren, zu Treffen und Informationsveranstaltungen eingeladen haben. Also denke ich, gibt es Ehrenamtliche, die in der Flüchtlingsbegleitung aktiv sind, bestimmt seit 1995 in Erlangen. Und 2001 haben diese Ehrenamtlichen sich dann zusammengeschlossen und eben den Verein EFI gegründet.
Und der erste Vorstand war dann dein Vater?
Der erste Vorstand war mein Vater gewesen, ja.
Wie kamen denn deine Eltern zur ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit? Gab es einen Auslöser in deren Alltag, wo sie gesagt haben, hey, wir sollten uns in diesem Bereich engagieren?
Also es war so, meine Eltern haben immer schon ein sehr offenes Haus gehabt. Mein Vater war als Siemens-Ingenieur wirklich überall in der Welt unterwegs und meine Eltern haben ausländische Kollegen schon immer zu sich nach Hause eingeladen, bei sich kochen lassen. Und zur Flüchtlingsbegleitung sind sie aber dadurch gekommen, dass meine Mutter eines Tages in der Stadt von einer Frau angesprochen wurde, die kein Deutsch konnte, nur einen Zettel in der Hand hatte, den sie jedem, dem sie begegnet ist, hingehalten hat. Und zu der Zeit waren viele Bettler unterwegs, die dann so Zettel hatten, wo drauf stand, mein Haus ist überschwemmt worden oder kaputt. Jedenfalls haben die Passanten diese Frau überhaupt nicht beachtet. Und meine Mutter hat den Zettel gelesen und siehe da, da stand drauf Rathaus, Zimmer sowieso und eine Uhrzeit. Und die Frau hat nur den Weg zum Rathaus gesucht, mehr wollte sie gar nicht. Und dann hat meine Mutter, die hatte gerade Zeit und hat die Frau begleitet ins Rathaus. Ja, und dann ist die erst sie so reingerutscht und mein Vater hat dann, nachdem er im Ruhestand war, eben auch mitgemacht. Und so kamen sie dazu.
Und du hast jetzt gesagt, du bist über deine Eltern zu EFI gekommen. Also wie kann ich mir vorstellen, dass du dich dort engagiert hast?
Also ich habe durch meine Eltern, durch ihre Erzählungen mitbekommen, wie wichtig ihre Arbeit und ihre Hilfe für die Geflüchteten ist, was sie alles tun. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt, also hatte ich damit nicht viel zu tun. Ich war in der kirchlichen Kinderarbeit aktiv und irgendwann dachte ich mir dann, diese Kinder, also die Flüchtlingskinder, brauchen meine Hilfe nötiger als die deutschen Kinder, die sowieso durch ihre Eltern fest verwurzelt sind in den Gemeinden und einen guten Hintergrund haben. Und deswegen hat es mich dann mehr interessiert oder hatte ich das Gefühl, ich kann mehr bewirken mit meiner Zeit und mit meiner Energie, wenn ich auch in die Flüchtlingsbegleitung gehe.
Die Tatsache, dass deine Eltern MitbegründerInnen von EFI waren und du jetzt auch Vorstand bist, gibt dir das nochmal eine besondere Art von Verpflichtung gegenüber deinem Ehrenamt mit?
Eigentlich nein, weil ich fühle mich nicht verpflichtet, sondern ja, das ist einfach etwas, wo ich merke, da kann ich Gutes bewirken, ganz ohne jede Verpflichtung, auch nicht meinen Eltern gegenüber.
Dankeschön, Moni. Vielleicht jetzt noch für alle, die EFI noch nicht kennen. Gerade in den letzten Jahren ist der Verein EFI ja sehr präsent in Erlangen gewesen, einfach weil sie so aktiv waren. Was sind denn die Arbeitsschwerpunkte von EFI?
Also die Arbeitsschwerpunkte verändern sich. So vor 5, 6 Jahren waren die auf jeden Fall, lagen die in der Begleitung, in der ersten Orientierung, wenn Leute neu ankamen. Wo ist ein Arzt, wo ist der Kindergarten, wo ist die Schule? Und jetzt ist es eher der Schwerpunkt, die Geflüchteten, die schon länger hier sind, mit einfach in unser Leben reinzunehmen, mit in die Stadtgesellschaft zu integrieren, wie sie zu begleiten, wie sie in Sportvereine kommen, wie sie ihre Kinder bei Schwimmkursen anmelden, mit ihnen sich zu treffen und Deutsch zu sprechen und solche Dinge. Das ist jetzt der Schwerpunkt.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn zum Beispiel eine junge Mama aus Eritrea hier in Erlangen in der Unterkunft lebt und sie möchte Kontakt haben zu Deutschen? Wie kommt sie zu EFI und wie kommen auch die Ehrenamtlichen zu EFI und dann zu den Geflüchteten?
Also wir haben das jetzt so strukturiert, unsere Arbeit, und koordinieren die so, dass jetzt, wenn diese junge Mama aus Eritrea entweder Kontakt zu jemandem von der hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuung hat oder irgendeinen Ansprechpartner, der uns kennt, dann äußert sie ihren Wunsch, auch ich hätte gern jemanden, der sich mit mir trifft. Dann wird uns dieser Wunsch weitergegeben, eben entweder von den Hauptamtlichen oder von einer ihrer Mitbewohnerinnen, die sich schon besser auskennt. Und dann setzen wir einen kurzen Steckbrief quasi bei uns in unsere Jobliste. Einmal wird es im Newsletter rumgeschrieben, Hier ist eine junge Frau aus Eritrea, die sucht Anschluss. Danach steht es bei uns in der Jobliste. Und immer wenn jemand entweder neu zu EFI kommt oder feststellt, oh, jetzt habe ich Zeit und würde gern was tun, kann er sich diese Jobliste anschauen. Und dann, wenn er sagt, oh ja, das wäre was für mich, dann vermitteln wir ihn oder sie an die junge Frau.
Das hört sich auf jeden Fall schon total professionalisiert an.
Das ist richtig. Wir mussten um 2014, 2015 rum uns professionalisieren. Wir mussten uns ganz anders aufstellen. Und zwar sowohl, was unsere Mitgliederkoordination betrifft, als auch die Vermittlung der Ehrenamtlichen an die Geflüchteten. Weil ja sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Geflüchteten sind viel mehr geworden. Und da konnten wir uns nicht mehr wie so einen kleinen Verein quasi händisch organisieren. Das musste wirklich professionell gemacht werden.
Vermisst du manchmal die Zeit, in der ihr es noch händisch gemacht habt, alles, die Vermittlung von Ehrenamtlichen zu Geflüchteten?
Ja, ein bisschen schon, weil ich am Anfang kannte ich wirklich alle. Man kannte alle Geflüchteten, die in Erlangen gelebt haben, oder fast alle. Man kannte die Ehrenamtlichen von den Treffen. Und jetzt sehe ich manchmal nur Namen irgendwo in einer Mail oder Newsletter und habe kein Gesicht mehr dazu. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich, dass wir so viele sind, dass wir so gut übers Stadtgebiet verteilt sind. Also darf man sich nicht beschweren darüber, dass wir so groß geworden sind.
Wie viele Ehrenamtliche sind denn aktiv bei EFI? Oder, das ist ja immer noch eine andere Frage, wie viele Vereinsmitglieder habt ihr denn derzeit?
Wir haben jetzt rund 350 Vereinsmitglieder. Wie viele jetzt wirklich aktiv sind, können wir nicht sagen, weil wir nicht kontrollieren, wer mit wem irgendwas macht. Das ist in der Hausaufgabenbetreuung sicherlich anders, da sieht man das direkter. Aber wir können das nicht kontrollieren, aber wir sagen immer, wenn jemand nur einen WhatsApp-Kontakt oder eine Telefonnummer von einer geflüchteten Familie hat und natürlich umgekehrt und da nur einmal in der Woche eine Nachricht hin und her geht oder kurz Hilfestellung geleistet wird, dann ist das nicht inaktiv. Und von daher ist es gut mit den 350 Mitgliedern.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gute Zahl. Moni, du hast jetzt schon den AK Hausaufgabenbetreuung angesprochen, für den ja die Jude zuständig ist, was sie gleich am Anfang auch schon uns beschrieben hatte. Judith, wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Wie läuft die Arbeit von eurem AK ab, vielleicht auch im Vergleich zu dem Ehrenamt, was Moni jetzt beschrieben hatte?
Also es ist ähnlich, auch wir in der Hausaufgabenbetreuung vermitteln Ehrenamtliche an geflüchtete Schüler und Schülerinnen und Jugendliche, die Unterstützung brauchen in ihrer schulischen Ausbildung, in Ausbildungsfächern, wenn sie beispielsweise eine Ausbildung machen im Einzelhandel. Die Anfragen, die wir erhalten, die kommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Das kann sein, dass das Helferinnen und Helfer sind von EFI, die in einer Familie aktiv sind und sehen, da ist ein Kind, das bräuchte noch Unterstützung beim Deutschlernen, in Mathematik oder in anderen Schulfächern. Gleichzeitig haben wir auch viele Anfragen von Schulen, also dort meistens von Jugendsozialarbeitern, an den Grundschulen, die mit uns in Kontakt treten, wenn sie ein Kind haben, das Unterstützung braucht. Wir haben auch Anfragen von hauptamtlichen Asylsozialberatern, die an uns rantreten, von der Berufsschule, von Lehrkräften, also es ist ganz unterschiedlich.
Das heißt, ihr habt altersmäßig auch eine riesen Spannbreite, so wie sich das für mich anhört.
Ja, also die Jüngsten, die wir unterstützen, sind so im Grundschulalter, so ab der ersten Klasse. Es geht dann weiter Mittelschule, Realschule, teilweise auch Gymnasium, Berufsschule, also junge Erwachsene, die eine Ausbildung absolvieren. Ganz vereinzelt unterstützen wir auch Erwachsene. Das sind oft dann Eltern von Kindern, die wir schon unterstützen und die an uns rantreten und sagen, sie hätten auch gern noch Unterstützung, weil sie beispielsweise einen Deutschkurs besuchen und sich da noch schwer tun.
Und was ist genau dein Job beim AK Hausaufgabenbetreuung?
Also ich bin so ein bisschen für die Koordination des Arbeitskreises zuständig. Ich habe da Gott sei Dank auch noch eine Helferin, die mich unterstützt, weil es mittlerweile alleine einfach nicht mehr möglich wäre. Wir haben allein in unserem Arbeitskreis mittlerweile 130 Mitglieder.
Allein im AK Hausaufgabenbetreuung.
Ja, genau.
Wow.
Ja, also wir haben natürlich auch eine hohe Fluktuation, weil die meisten Mitglieder bei uns sind Studierende, die nach Erlangen kommen für ihr Studium und dann oft auch nicht so lange da bleiben, wieder wegziehen aufgrund von Praktika, Auslandssemestern oder weil sie woanders einen Job finden. Und meine Hauptaufgabe ist einfach so ein bisschen den Arbeitskreis zu koordinieren. Das heißt, wenn neue Leute bei uns aktiv werden möchten, ihnen zu erklären, was wir eigentlich machen, wie läuft das ab bei EFI. Und es ist sehr viel Vermittlungsarbeit. Das heißt, dass ich eben die Helferinnen und Helfer mit den Schülern, die Unterstützung benötigen, vermittle.
Und die Nachhilfe selbst dann, passiert dann bei den Kindern oder Jugendlichen daheim? Oder habt ihr da einen Raum, wo ihr euch trefft?
Also das ist ganz unterschiedlich, weil die Treffen immer individuell stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt keinen bestimmten Tag oder eine Uhrzeit, wo sich alle treffen, sondern man vereinbart das individuell. Viele gehen zu den Kindern nach Hause, sei es jetzt in die Gemeinschaftsunterkünfte oder wenn sie schon eine eigene Wohnung haben, dann auch in die Wohnungen oder bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auch mal in die Wohngemeinschaften. Ansonsten, wenn es zu laut ist oder zu eng in den Gemeinschaftsunterkünften, gibt es auch die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten der katholischen Hochschulgemeinde, mit der wir zusammen kooperieren, sich dort zu treffen, einfach weil es da ruhiger ist.
Wie konntet ihr denn bei den Hausaufgaben unterstützen während Corona? Also es durfte ja niemand in die Unterkünfte gehen, man durfte sich nicht treffen. Habt ihr da Wege und Möglichkeiten gefunden?
Das war in der Tat eine Herausforderung. Wir haben natürlich aufgrund der Bestimmungen den Helferinnen und Helfer die Anweisung gegeben, sich eben nicht mehr zu treffen, sondern die Treffen oder die Nachhilfeunterstützung möglichst online zu machen, durch Telefonate, durch Skypen, durch E-Mails. Und ich weiß auch von vielen Helfern, die bei uns aktiv sind, dass sie verschiedene Angebote genutzt haben, dass sie sich beispielsweise über WhatsApp oder andere Kommunikationsmittel ausgetauscht haben. Wobei man sagen muss, dass es natürlich gerade in der Arbeit mit Geflüchteten eine besondere Herausforderung ist, weil gerade diese Menschen oft einfach nicht ausreichende Ausrüstung haben. Das heißt, die haben ja oft keinen Laptop oder kein Smartphone, mit dem man sich entsprechend austauschen kann. Auch die Sache mit dem Internetanschluss ist oft ein Problem, weshalb die Unterstützung gerade in der Zeit zum einen besonders wichtig war, aber auch eine besondere Herausforderung.
Ich muss sagen, ich fand es schon echt schwierig, als es hieß, die Beschulung findet nur noch online statt. Und wenn man dann weiß, dass die Menschen in den Unterkünften weder über Geräte verfügen noch über WLAN, dann fragt man sich natürlich schon, wie soll das denn eigentlich funktionieren?
Ich hatte da einen konkreten Fall, da hat mir eine Helferin auch das Feedback gegeben. Die Familie, die sie betreute, dachte einfach, naja, jetzt haben wir noch ein paar Wochen Ferien. Denen war das auch gar nicht bewusst, dass jetzt die Schule der Unterricht über Online-Medien weitergehen soll. Die haben gesagt, hurra, wir haben ein paar Wochen Ferien.
Judith, seit wann bist du aktiv dabei bei EFI?
Ich habe im Jahr 2013 angefangen.
Wow, also auch schon richtig lang. Ungefähr zeitgleich, dass auch Moni, dass du Vorstand geworden bist, oder? Wir müssen beschreiben, Moni zuckt die Achseln, sie muss nachdenken,
ja, seit wann sie Vorstandsfrau ist. Ich weiß es nicht genau, wann ich zum Vorstand gewählt worden bin. Ich denke, es müssten jetzt 6 Jahre sein. Ja, das würde ungefähr hinkommen.
Mhm. Ich frage deswegen, weil ich hatte bei euch beiden den Eindruck, dass ihr auf jeden Fall schon sehr lang, ob es jetzt 5 oder auch 8 Jahre sind, dass ihr schon lange in eurem Ehrenamt aktiv seid und schon voll drin in der Thematik. Und trotzdem oder auch wunderschönerweise seid ihr immer noch voll Motivation. Woher holt ihr euch eure Energie für euer Ehrenamt?
Also mich motiviert einfach, wenn ich immer wieder mitbekomme, was das Ergebnis unserer Arbeit ist. Also was dabei herauskommt, welche Erfolge, auch wenn sie manchmal nur sehr klein sind, die mir einfach immer wieder die Motivation geben, ja, wir können was bewirken. Und durch unsere Arbeit, durch unseren Einsatz können wir dazu beitragen, dass Geflüchtete in Deutschland, auch besonders hier in Erlangen, Fuß fassen können.
Moni, was gibt dir Energie?
Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken, was mir die Energie gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
manchmal fehlt mir die Energie ein bisschen, weil ich halt sehr viel Probleme und Schwierigkeiten mitkriege und manchmal denke, oh, nicht schon wieder ein Problem. Aber was mich dann immer wieder motiviert ist, wenn ich zum Beispiel über unseren Newsletter irgendeine Frage an die EFIs rumschreibe. Wer kann hier jemanden nach Zirndorf fahren oder wer kann bei einem Umzug helfen oder wer kann dies oder das machen? Und es kommt aus irgendeiner Ecke von Erlangen, kommt die Antwort, ja, kann ich machen. Und das motiviert mich dann, weil ich weiß, wir haben so ein Netz über Erlangen, wo Menschen verbunden sind, die einfach anders denken als viele andere, die einfach sehen, die Leute haben ein Recht, hier zu sein. Und sie haben ein Recht drauf, dass man sie unterstützt dabei. Und wir wollen mithelfen, sie zu unterstützen.
Also so das Gefühl von Solidarität spüren und auch gemeinsamen Zielen und Idealen.
Ja, so kann man das auch ausdrücken, ja.
Und auch das Gefühl im Endeffekt, dass man nicht alleine ist. Also es ist so, du hast dieses schöne Bild von dem Netz genannt, was mir auch total gut gefällt. Einfach ein Netz aus Solidarität.
Ja, dieses Netz ist für mich ein wichtiges Bild. Und mit jedem, der neu dazukommt, kriegt das Netz ja einen Faden oder einen Knoten mehr und wird dadurch haltbarer. Und jeder, der bei EFI ist, hinterlässt ja auch irgendwo Spuren in seiner Familie, in seinem Freundeskreis. Und so, denke ich, wird dieses Netz dichter.
Bei deiner Antwort klang zuerst auch so ein kleines Gefühl an Ohnmacht raus. Gibt es denn Situationen in eurem Ehrenamt oder zum Beispiel auch eine ganz konkrete Situation, wo ihr wirklich an eure Grenzen stoßt?
Ja, gibt es. Ich erlebe sowas immer wieder, weil ich sehr viel mit Geflüchteten aus Äthiopien zu tun habe. Das liegt an der Unterkunft, in der ich halt hauptsächlich bin. Und gerade diese Personengruppe, die kommt nicht so vorwärts, wie jetzt zum Beispiel Menschen aus Syrien, die hier anerkannt werden oder zumindest diese 3 Jahre subsidiären Schutz bekommen und dann weitergehen können. Viele äthiopische Geflüchtete hängen immer noch entweder im Klageverfahren oder in einer Duldung und da geht es nicht vorwärts. Und dann muss man halt ohnmächtig mit zuschauen, wie sie zum Beispiel sich einen Job ergattert haben, wie sie teilweise einen Vollzeitjob haben. Und dann kommt die leidige Frage der Identitätsklärung und das Ausländeramt entzieht ihnen die Arbeitserlaubnis. Und sie verlieren diesen Job wieder. Und sie wären so hilfreich gewesen für unsere Gesellschaft. Und es wäre für sie so hilfreich gewesen, diesen Job zu haben. Aber unser Asylrecht verwehrt ihnen das. Und da steht man als Ehrenamtliche halt ohnmächtig davor und kann nichts tun.
Da kann ich mich anschließen. Mir geht es auch ganz oft so, dass ich viele politische Strukturen so schwierig finde, dass sie einen fast lähmen, weil man sich denkt, gegen welche Windmühlen kämpfe ich hier eigentlich an? Und es ist doch so klar und logisch und es liegt auf der Hand, dass es anders besser wäre. Also ganz konkret, wenn wir einfach den Menschen die Chance geben, hier zu arbeiten, Menschen, die hier arbeiten wollen, die sich ein Leben hier aufbauen wollen und gleichzeitig eine Bäckerei oder auch ein Krankenhaus, die wirklich diese Arbeitskräfte auch brauchen. Und wenn das nicht geht, das bringt mich zu der Frage, aber auch an euch, wie wichtig ist denn politisches Engagement in eurem Ehrenamt? Also gerade der Aktivismus, um nicht nur im Einzelfall zu helfen, sondern auch die Strukturen zu verändern.
Ich denke, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt und auch wichtig ist. Das hat man gerade jetzt wieder in der Corona-Krise gesehen, wo es ja Geflüchtete einfach besonders schwer haben, mit der Situation umzugehen. Und dass es gerade da auch wichtig ist, auf die Situation der Geflüchteten aufmerksam zu machen. Es wird so viel Geld in alle möglichen Projekte und Programme gesteckt, aber ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass die Geflüchteten in der Situation auf der Strecke bleiben. Und ich denke, gerade da ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass auch Geflüchtete hier Unterstützung brauchen, beispielsweise in der Nachrüstung mit Laptops, mit Tablets, um eben auch in der Schule mithalten zu können.
Was sagt ihr zu der Forderung von vielen, dass viele Tätigkeiten von Ehrenamtlichen übernommen werden, für die eigentlich hauptamtliche Strukturen geschaffen werden sollten. Also ist es in Ordnung, dass ihr einfach so viel Arbeit auf euren Schultern habt? Oder wie geht's euch damit? Oder sagt ihr, nee, es ist eigentlich total gut und wertvoll, dass es uns als Ehrenamtliche in dieser Größe auch gibt?
Wir hatten vor ein paar Jahren diese Diskussion ganz stark in unseren Reihen, ob es richtig ist, dass wir arbeiten und Engagement übernehmen, was eigentlich hauptamtlich geleistet werden sollte. Aber also ich persönlich bin der Meinung, es hat ja gerade im Ehrenamt niemand eine Verpflichtung. Jeder kann sagen, stopp, jetzt wird es mir zu viel oder ich höre auf. Und von daher steht ja kein Zwang dahinter. Und ich sehe also gerade jetzt bei uns in Erlangen in der Flüchtlingsbetreuung einfach die Grenze zwischen dem, was die Hauptamtlichen in ihren Bürostunden leisten können und in dem, was wir Ehrenamtlichen einfach besser machen können. Dieses Begleiten, Mitgehen zu einer Kindergartenanmeldung oder aktuell bei mir gerade zu Wohnungsbesichtigungen, das kann ein Hauptamtlicher nicht leisten. Und ich bin der Meinung, wenn die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen gut ist, dann kann man über das alles reden und sagen, Mensch, das wird mir zu viel, ich schicke die jetzt zu dir zum Formulare ausfüllen. Und wenn zu mir Leute kommen, die irgendwelche rechtlichen Fragen oder Fragen zum Asylverfahren beantwortet haben wollen, wo ich sage, das weiß ich nicht genau, dann schicke ich die zu den Hauptamtlichen und sage, das ist deren Job, das müssen die mit dir machen. Also ich fühle mich nicht ausgenützt dadurch.
Es hört sich auch absolut nicht so an bei euch.
Mir ist da gerade auch noch eingefallen, ein Grund, warum wir damals den Arbeitskreis Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlinge überhaupt gegründet haben, war, dass wir gesehen haben, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Michael-Vogel-Straße sind viele Kinder, die zwar eine Schule besuchen, aber bei denen einfach die Schule nicht ausreicht, um ausreichend Deutsch zu lernen, um Defizite in Mathematik oder in anderen Fächern aufzuholen. Und an dem Punkt haben wir damals angesetzt, dass wir gesagt haben, wir bieten den Kindern eine Möglichkeit, durch die Hausaufgabenbetreuung, durch unser Nachhilfeangebot, hier eben noch Defizite auszugleichen. Und ich denke schon, dass es prinzipiell Aufgabe des Staates wäre, hier noch mehr Plätze zu schaffen für benachteiligte Kinder, also vor allem Geflüchtete. Dennoch denke ich, dass das einfach alles auf professioneller Ebene nicht zu schaffen ist. Und wir sehen uns ja auch so als ein Zusatzangebot, dass wir den Kindern eine Möglichkeit geben möchten, sie auch im Alltag ein bisschen zu begleiten. Wir gehen ja auch mal mit ihnen spielen oder in einen Café und versuchen sie einfach auch auf dieser Ebene einfach noch besser bei uns zu integrieren.
Wenn ihr jetzt in die nähere Zukunft blickt, welche Rahmenbedingungen braucht ihr für euer Ehrenamt, für das Gelingen eures Ehrenamts?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie realistisch du diese Rahmenbedingungen meinst.
Wenn ich so du kannst sie so beantworten, wie du möchtest, gerne auch sehr utopisch, was
ich
dein Traum ist.
Genau, mein Traum wäre, dass wir zum Beispiel einen Büroraum bekommen würden mit Internetanschluss, mit einer eigenen Telefonnummer, wo wir uns treffen können, wo wir Sprechstunden abhalten können. Wir haben in den Unterkünften teilweise einen Raum zur Verfügung bekommen, aber halt, das ist kein Büro, das ist kein Briefkasten für uns, das ist kein Telefonanschluss für uns. Das wäre so ein bisschen mein Traum und was schon ab und zu mal im Gespräch war, zum Beispiel eine Teilzeitkraft, eine hauptamtliche Teilzeitkraft, die die Verwaltungsaufgaben, das Schriftliche übernehmen würde. Das wäre so meine Utopie.
Tatsächlich finde ich, ist das, also ich verstehe total deine Wünsche, Moni, wenn ich mir vorstelle, dass du einfach in einem Vollzeit-Ehrenamtsjob bist, den du aus deinem Wohnzimmer heraus erledigst.
Ja, es ist tatsächlich so, aber nicht nur bei mir, bei allen Ehrenamtlichen. Wir haben halt keine Bürotür, die wir hinter uns zumachen oder wo wir uns zurückziehen können, sondern bei uns findet alles im Wohnzimmer statt, auf unseren privaten Telefonen und Handynummern.
was die Abtrennung oder die Trennung zwischen Ehrenamt und... Es gibt keine Trennung zwischen Ehrenamt und Alltagsleben in der Hinsicht dann.
Nein, die gibt es wirklich nicht, weil wenn mich am Sonntagnachmittag eine Bewohnerin der Unterkunft anruft und sagt, oh, ich habe ein Problem und kannst du mir das und das erklären, dann schickt sie mir das Papier gleich und ich schaue es mir an und dann ist es ja quasi in mir drin, dann habe ich das Problem bei mir. Aber das ist halt bei uns Ehrenamtlichen so.
Judith, was ist deine Wunschvorstellung? Was ist dein Traum-Ehrenamtsjob?
Also tatsächlich mache ich den Job seit Jahren mit Begeisterung, weil es mir einfach total taugt.
Und während sie spricht, strahlt sie, sieht man auch mit Maske.
Ja, mein Wunsch wäre einfach, dass wir die Arbeit eben auch einfach weiterhin machen können, dass uns da keine Steine in den Weg gelegt werden und ja, auch einfach die Unterstützung bekommen, die einfach benötigt wird. Also jetzt in diesem Fall, dass auch die Kinder alle mit Laptops ausgerüstet werden, um ihnen auch Online-Nachhilfe zu geben. Also das würde unsere Arbeit einfach auch enorm erleichtern. Aber so alles in allem bin ich einfach schon ganz zufrieden.
Ganz zufrieden sind auch wir, Annika und ich, weil wir wirklich mit euch beiden zwei tolle Gesprächspartnerinnen hier hatten, die wahnsinnig engagiert sind. Und ich hoffe, dass es heute, oder ich denke, es ist heute auch wirklich rübergekommen. Schön, dass ihr da wart.
Danke für euer Interesse an unserer Arbeit.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wenn jemand Lust hat, sich bei uns zu engagieren, wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Informationen gibt es unter www.efi-erlangen.de. Da gibt es Infos zu den nächsten Infotreffen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden und auch alle nötigen Kontaktdaten. Wir freuen uns.
Und natürlich freuen auch wir uns über ein Sternchen auf iTunes oder ein Like auf Spotify oder Instagram. Uns findet ihr unter bewegt.beschwert.begeistert.